Vor mir sitzt Pater Ulrich Rode, Kirchenrechtler an der Gregorianer. Pater Rode, der Malteserorden wird in den Nachrichten immer wieder als Völkerrechtssubjekt, manchmal auch mit dem Zusatz souverän bezeichnet. Was bedeutet dieser Status?
Der Ausdruck Völkerrecht meint die Rechtsordnung, in der sich vor allem die Staaten gegenüberstehen. Zum Beispiel, wenn sie diplomatische Beziehungen unterhalten oder Verträge abschließen. Völkerrechtssubjekte sind diejenigen, die im Völkerrecht Rechte und Pflichten haben. Das sind vor allem die Staaten, aber auch einige andere wie der Heilige Stuhl, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und eben auch der Malteserorden. Ob jemand diese Rechtsstellung eines Völkerrechtssubjekts hat, richtet sich einfach danach, ob er faktisch von den anderen Rechtssubjekten als solches anerkannt wird. Und faktisch ist der Malteserorden von vielen Staaten als Völkerrechtssubjekt anerkannt. Das liegt zum einen an historischen Gründen, weil der Malteserorden früher ein Staatsgebiet beherrschte, nämlich zunächst die Insel Rhodos und später die Insel Malta. Und zum anderen liegt es an dem humanitären Engagement des Malteserordens. Heute ist die Stellung eines Völkerrechtssubjekts für den Malteserorden vor allem ein Vorteil bei humanitären Einsätzen. Der Malteserorden ist kein Staat, denn er hat kein eigenes Staatsgebiet. Er übt aber einen Teil der Rechte aus, die typischerweise von den Staaten ausgeübt werden. Er unterhält diplomatische Beziehungen mit 106 Staaten. Er hat eigene Pässe, Autokennzeichen, Briefmarken und Münzen. Er ist souverän in dem Sinne, dass er in der Rechtsordnung des Völkerrechts niemandem untergeordnet ist, auch nicht dem Papst.
Wie sieht grob die Struktur des Ordens aus? Welche internen Verfahren und Gerichtsbarkeiten gibt es dort eigentlich?
Wie die Strukturen aussehen, kann man leicht in den Statuten nachsehen. Die sind in 5 verschiedenen Sprachen auf der Website des Ordens zu finden, unter der Bezeichnung Verfassung und Kodex. Es gibt 3 Arten von Mitgliedern. Man spricht von 3 Ständen. Im ersten Stand sind Mitglieder, die die 3 Ordensgelübde abgelegt haben, so wie das auch sonst bei Ordensleuten geschieht. In diesem ersten Stand sind etwa 50 Mitglieder, einige als Priester, die meisten sind Brüder ohne Priesterweihe. Im zweiten Stand sind Mitglieder, Männer und Frauen, die keine Ordensleute sind, die aber ein Gehorsamsversprechen abgelegt haben. Und im dritten Stand sind weitere Mitglieder, die sich für den Orden einsetzen, ohne Gelübde oder ein Gehorsamsversprechen abgelegt zu haben. Die Zahl der Mitglieder insgesamt liegt bei etwa 13.500. Außerdem gibt es viele zugeordnete Einrichtungen wie Stiftungen und Hilfsdienste. Die Leitung des Ordens liegt beim Großmeister zusammen mit verschiedenen anderen Amtsträgern und Beratungsorganen. Die Statuten beschreiben, wie die Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung ausgeübt wird. Dazu gehören natürlich auch Vorschriften über die Bestellung der Amtsträger und auch über ihre Abberufung. Für ordensinterne Auseinandersetzungen hat der Orden 2 Gerichte geschaffen, beide hier in Rom. Für die erste und zweite Instanz. Die Gerichte wenden die Zivilprozessordnung des Staates der Vatikanstadt an.
Wie sieht denn jetzt die rechtliche Beziehung zwischen dem Malteserorden und dem Vatikan bzw. dem Heiligen Stuhl aus?
Beziehungen zwischen dem Malteserorden und dem Heiligen Stuhl gibt es auf 2 Ebenen. Einerseits in der kirchlichen Rechtsordnung, andererseits im internationalen Recht. In der kirchlichen Rechtsordnung ist der Malteserorden als katholisch anerkannt, schon seit dem 12. Jahrhundert. Und deswegen untersteht er, wie überhaupt alle anerkannten katholischen Gemeinschaften und Organisationen, natürlich dem Papst und damit auch dem Heiligen Stuhl. Das gilt nicht nur für den ersten Stand, also für die Ordensleute mit Gelübden, sondern auch für den Orden als Ganzen mit allen Ständen und Mitgliedern. In der internationalen Rechtsordnung unterhält der Malteserorden diplomatische Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl, ähnlich wie die meisten Staaten der Erde das tun. Es gibt deswegen hier in Rom eine Botschaft des Malteserordens beim Heiligen Stuhl. Im Jahre 1953 hat Papst Pius XII. Die Rechtsstellung des Malteserordens näher untersuchen lassen. Im Ergebnis hat der Heilige Stuhl anerkannt, dass der Malteserorden Eigenschaften eines Völkerrechtssubjekts hat. Es wurde allerdings auch hinzugefügt, dass es sich nicht um eine Souveränität im vollen Sinne des Wortes handelt.
Welche Aufgaben hat der Kardinalpatron, der vom Papst ernannt wird, und wie ist er in den Orden eingebunden?
Der Kardinalpatron ist der Vertreter des Papstes beim Orden. Seine Aufgabe ist die Förderung des geistlichen Lebens der Malteser und auch die Förderung der Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Orden.
Was kann der Papst nun also in Bezug auf den Malteserorden entscheiden?
Auch was die Vollmachten des Papstes angeht, kann man wieder unterscheiden zwischen den beiden Rechtsordnungen, dem kirchlichen Recht und dem internationalen Recht. Nach Kirchenrecht hat der Papst zum einen bestimmte Vollmachten, die ihm laut den Statuten zukommen. Zum Beispiel muss er über die Wahl eines neuen Großmeisters informiert werden, bevor dieser dann sein Amt antritt. Zum anderen kann der Papst aber auch jenseits der Statuten eingreifen, ebenso wie bei allen katholischen Organisationen oder Gemeinschaften. In dieser Hinsicht unterliegt der Papst keinen anderen Grenzen als denen der Glaubens- und Morallehre. Anders ist es im internationalen Recht. In die Beziehungen des Malteserordens mit den Staaten kann der Papst nicht direkt eingreifen.
Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung über die Absetzung des Großkanzlers des Malteserordens wird immer wieder das Argument Gehorsam gegenüber dem Papst genannt. Existiert ein solches Band des Gehorsams und inwieweit sind die einzelnen Mitglieder in den Stufen des Ordens, Sie haben das zwischen was gesagt, tatsächlich die Jure und nicht nur moralisch daran gebunden?
Die Mitglieder des ersten Standes, also die Ordensleute, sind durch ihr Gehorsamsgelübde nicht nur ihren Ordensoberen, sondern auch dem Papst zu Gehorsam verpflichtet. Das gilt auch für den Großmeister, der ja die Absetzung des Großkanzlers vorgenommen hat und der selbst dem ersten Stand angehört. Die Gehorsamspflicht gegenüber dem Papst ist aber keine Besonderheit des Malteserordens, sondern gilt nach dem Kirchenrecht für alle Ordensleute. Bei den Mitgliedern des zweiten Standes verpflichtet das Gehorsamsversprechen nur gegenüber den Oberen im Malteserorden, nicht gegenüber dem Papst. Trotzdem sind aber auch die Mitglieder des zweiten und die des dritten Standes, genauso wie überhaupt alle Katholiken, dem Papst gegenüber zum Gehorsam verpflichtet. Das gilt sowohl dann, wenn der Papst die kirchliche Lehre vorträgt, als auch dann, wenn er rechtliche Anordnungen trifft.
Vielen Dank, Pater Rode, für das interessante Gespräch.
Gerne.